ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast.
Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Brennnessel, Spitzwegerich, löst das bei euch jetzt eher Angst oder Glück aus? Das ist die große Frage, die wir heute klären. Unkraut oder Wildkraut mit Michelle Ziegelmann. Michelle, ich freue mich wie verrückt. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich folge dir, denn ich glaube zum dritten Mal ist dein Buch jetzt auf der Bestsellerliste, ist das korrekt?
Ja.
Mit dem unglaublichen Titel, ich liebe ihn, der Tod hat Angst vor Löwenzahn. Mhm. Was genau will uns die Autorin, die ja vor mir sitzt, nun damit sagen? Was ist da los?
Der Löwenzahn ist sehr mächtig, das ist da los. Und er ist nicht der Einzige. Der Löwenzahn steht stellvertretend für alle Wildkräuter eigentlich. Aber er ist ja so das Kraut, mit dem jeder irgendwas verbindet, das auch fast jeder kennt. Aber die wenigsten haben auf dem Schirm, dass sie es lieber essen sollten.
Du sag mal ganz kurz, also dieses Unkrautthema, ich würde es gerne erstmal aufgreifen. Was ist da los, dass Menschen das immer weghaben wollen? Also mit dem Löwenzahn, weil der sich so verbreitet? Oder was ist das für eine Angst? Ich verstehe das gar nicht.
Das finde ich erstmal super sympathisch, dass du das nicht verstehst. Naja, wir haben ja irgendwann angefangen, Obst und Gemüse anzubauen und Sachen zu kultivieren, die für uns als das wahre Essen irgendwann galten. Mhm. Und der Löwenzahn und viele andere Wildkräuter sind ja einfach überall und drängen sich uns förmlich auf. Und viele fühlen sich davon eben gestört und denken halt, dass ihr Obst und Gemüse davon dann gestört wird und dass das etwas ist, was die nicht wollen.
Ja.
Dieses Aufdrängen ist aber ein ganz klares Zeichen der Natur, das wir auch alle schon mal gelesen haben, aber jetzt haben wir es vergessen.
Es ist ja auch vollkommen absurd, dass man Sachen eigentlich die ganze Zeit wegmacht, wie so verrückt. Oh Gott, der Giersch, der muss weg, das muss alles weg, damit ich was anderes, was sich dort eigentlich viel weniger wohlfühlt, dann dort habe. Das ist irgendwie ganz lustig, finde ich.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns doch mal anschauen, dass der Löwenzahn, wenn wir vor dem jetzt keine Angst haben müssen, aber der Tod hat eigentlich Angst davor, dann macht er ja etwas ganz Besonderes wahrscheinlich, nämlich dem Tod zu Leibe rücken mit seinen tollen Fähigkeiten.
Ja. Also natürlich ist das mit dem Tod metaphorisch gemeint und soll sagen, wie gesund der Löwenzahn ist. Sein Hauptwirkstoff sind die Bitterstoffe und Bitterstoffe sind was ganz Gesundes für uns, denn wir schmecken kaum noch bitter in unserer normalen Ernährung. Und der Löwenzahn, erstmal, wir können den komplett essen. Auch den Stiel, ja, auch dieser weiße Milchsaft, viele haben da mal ein bisschen Angst.
Ja.
Man kann das alles verputzen und vor allen Dingen auch die Wurzel und schmeckt grauenhaft bitter. Ist aber richtig gut für uns. So, wenn wir nur schon dran denken, dass wir jetzt gleich was Bitteres essen, so eine saftige Grapefruit, dann kriegen ja die meisten sofort Spucke im Mund.
Ja.
Und die kriegen wir nicht nur im Mund, die kriegen wir auch in der Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse. Unser ganzer Körper produziert Säfte und diese Säfte sind da, um uns zu entgiften.
Mm.
Und das ist etwas, was uns fehlt aus der normalen Nahrung. Also nicht mal mehr Chicorée ist heutzutage noch richtig bitter, so wie es eigentlich sein muss. Unser Körper braucht das aber. Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, schon die Unterhaltung darüber löst aus, dass in meinem Körper was passiert.
Ja.
Und das ist ein super gesunder Reflex.
Ich ärgere mich zum Beispiel, dass mir der Giersch nicht schmeckt. Der Giersch, ich habe so viel davon. Und der macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, obwohl ich den eigentlich gut leiden kann, weil ich finde die Blätter hübsch. Ich finde auch die Blüten sehr hübsch. Ich mache die immer viel in Strauß. Mhm. Und ich merke aber schon, dass er sich bei mir sehr ausbreitet im Garten. Ne? Ich habe ja irgendwann mal diese Theorie gehört, ja, wenn der irgendwo ist, dann kommt er nicht da weg. Der bleibt dann dort für immer und man kann ihn dort lassen und man freut sich. Und das ist aber so gar nicht. Der ist überall und das macht mir schon so ein bisschen Angst. Und ich denke mir so, muss ich da jetzt irgendwas machen? Vielleicht auch nicht. Ist dann vielleicht nur noch überall Giersch? Und daher denke ich, okay, ich möchte die Sachen essen, denn sie sind ja so furchtbar gesund.
Ja.
Und trotzdem hat man sich das wie ein bisschen abtrainiert, weil ja in vielen Sachen auch gar nicht mehr so die Bitterstoffe vielleicht auch drin sind, die sie mal waren. Gurken zum Beispiel ist doch auch so ein Thema, oder? Die waren doch auch früher mal bitterer. Man soll die irgendwie von der Blüte zum Stiel schälen, weil im Stiel die Bitterstoffe sind und man die sonst über die Gurke verteilt. So eine Regeln habe ich noch im Kopf, alle zum Thema Bitterstoffe. Aber es ist doch so furchtbar gesund. Also wie kann man sich dem denn annähern? Was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Du hast ja bestimmt auch nicht, bist ja nicht irgendwann mal aufgestanden als Kind und hast gesagt, oh Löwenzahn, ich liebe bittere Stoffe.
Nee, das ist tatsächlich erst vor fast kurzer Zeit, also vor wenigen Jahren erst passiert, als ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Und ich empfehle immer allen Leuten, sich langsam rantasten. Es gibt, viele machen im Frühling eine Löwenzahn-Challenge und essen jeden Tag einen mehr, um den Körper daran zu gewöhnen. Und ich erlebe auch bei ganz vielen gerade so, wenn man zum ersten Mal mit Wildkräutern in Kontakt kommt, da ist so eine richtige Hemmschwelle.
Ja.
Das legt jemand auf den Tisch und sagt, iss das. Und alles in dir sagt, auf gar keinen Fall. Es fühlt sich einfach falsch an. Dabei, wenn man jetzt die Nährstoffe und die Inhaltsstoffe vergleichen würde, dann wäre das so viel schlauer, da reinzubeißen, als in manche Sachen, die wir im Supermarkt kaufen. Und ich sage dann immer, okay, dann iss eine Sache davon. Nimm dir 3 Blätter Giersch und mische sie in deinen gekauften Salat. Ja. Das ist okay. So, um sich erstmal langsam ranzutasten. Der Körper muss sich auch gewöhnen an diese Menge Nährstoffe. Das kriegt ihr sonst nämlich nicht.
Irre. Wie viele Nährstoffe sind denn da drin zum Beispiel in so einem Giersch?
Der hat super viele Nährstoffe. Gerade Giersch wirkt auch sehr durchspülend. Es ist so ein Klassiker von früher, hat man es gegen Gicht gegessen. Und da ist ja so das Problem, dass sich auch so Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern. Dann werden die so steif und dick. Ne? Mhm. Und Giersch hilft, Harnsäure aus dem Körper rauszutransportieren. Also so ein schöner Gierschsalat. Ich sag immer, Giersch einfach austauschen auf dem Speiseplan gegen Sellerie. Der Geschmack ist nämlich ähnlich. Und so ein Selleriesalat, den man vielleicht mit Möhre und Apfel machen würde, da Giersch rein. Das fällt kaum auf. Und dazu viel trinken, um diesen durchspülenden Effekt auch zu unterstützen. Also ich finde auch so, Giersch ist das Kraut für Männer, die langsam älter werden.
Ah, schön, wie du dabei strahlst. Ich habe heute hier auf dem Tisch so eine kleine Gierschsalbe gestellt, die ich mal gemacht habe aus so Bienenwachs und ein bisschen so einem Kaltauszug und ein paar Tropfen Lavendelöl, weil ich den Geruch einfach mag und nicht so ein Fan bin von diesen eigenen Gerüchen, die die Sachen hier so mitbringen. Der hat ja auch wirklich eine positive Wirkung, wenn man jetzt so Verspannungen hat oder sowas. Mhm. Ich benutze das teilweise so einfach, um, wenn ich jetzt hier mal so denke, oh, meine Schulter, dann greife ich da so ein bisschen rein und mache da so ein bisschen die Salbe drauf. Und da gibt es ja aber so unglaublich viele Kräuter. Also ich meine, viele Menschen sitzen jetzt wahrscheinlich zu Hause, gucken auf ihren Rasen und sind frustriert, weil die sich denken, wo ist mein Rasen hin? Ja, was ist da alles drin in meinem Rasen?
Also da freue ich mich schon, wenn die das tun und wenn sie das noch nicht alles weggedüngt haben, wie das ja ganz viele machen.
Das stimmt, das finde ich immer sehr schade, denn wir wollen die jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass dies wahre Schätze sind. Ja. Wir können da nicht nur einen kleinen hübschen Blumenstrauß machen, wie wir den heute hier quasi vom Parkrand zusammengesammelt haben aus Löwenzahn und Gänseblümchen zum Beispiel. Wir können auch mal auf die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe kommen. Und zum Beispiel befindet sich in unserem Sträußchen auch eine Brennnessel.
Ja.
Und die werden ja auch immer so verteufelt, weil die tun weh und die verbreiten sich. Aber eine Brennnessel ist doch unfassbar, oder? Was sagst du?
Ist einfach, also gilt als das nährstoffreichste Wildkraut in Deutschland, was wir haben. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Brennnessel ist das Beste überhaupt. Also erstmal hat richtig viel Eisen für die Pflanze. Gerade für Veganer, Riesenthema. Brennnessel kann man essen, als wäre es Spinat. Also in Aufläufe reinmachen, damit kochen. Und bevor jetzt die Frage kommt, brennt das denn? Man erntet einfach die Brennnessel und dann legt man so ein Küchentuch drauf und walzt es einmal mit so einem Teigwalze.
Ja, ja, warte, Nudelholz.
Nudelholz, ja. Danke. Damit walzt man es einmal platt und dann sind diese kleinen Brennhärchen umgeknickt und dann passiert da auch nichts mehr. Dann kannst du die auch roh verspeisen. Machen auch ganz viele Kräuterkundige, die nehmen das und rollen sich das Blatt zusammen, drücken diese kleinen Härchen einmal ein und dann frisch essen. Also Eisen bekommst du da, Vitamin C, ganz viele, viele Mineralstoffe, ist gut für die Potenz. Dann im Herbst die Samen der Brennnessel, sind auch super eiweißreich, perfekt für über Müsli und sowas. Also das ist wirklich so eine Brennnessel, da einen Haufen stehen lassen, hat man eine ganze Menge Nahrung und da muss man sich eine ganze Menge auch nicht anpflanzen dann.
Also ich finde ja den Ansatz ganz cool, den du hast, das auch wirklich so zu verspeisen. Und ich habe letztens gedacht, ich mache mir mal einen schönen Brennnesseltee im Garten. Und ich war schockiert. Also ich bin ehrlich, ich habe mir noch nie nur einen Brennnesseltee gemacht und schon gar nicht aus frischer Brennnessel. Aber ich habe mich da so hingesetzt und habe es mir hübsch gemacht und dachte, ach, jetzt mache ich hier mal einen auf Landlust und habe mir da diesen Tee aufgebrüht. Und ich habe den getrunken und ich war wirklich schockiert und musste jetzt schmunzeln, denn du sagtest Spinat. Und das Einzige, was ich gefühlt habe in diesem Moment, war Spinat.
Ja.
Und ich dachte irgendwie, es wird ganz frisch jetzt in mir. Und dann war es aber so spinatig, so wie Kartoffeln und Rührei dazu. Es war ganz komisch. Und dann dachte ich mir, okay, also den würde ich mir schon ein bisschen pimpen, noch den Tee mit was Frischem, damit es mir jetzt persönlich schmeckt. Und trotzdem finde ich den Gedanken ganz gut, den dann vielleicht tatsächlich als Spinatersatz zu wählen.
Also ich persönlich mag den Tee auch nicht. Mir schmeckt da nicht. Aber das ist meiner Meinung nach ein ganz klares Zeichen dafür, dass das also nicht mein Kraut ist. So, das ist ja auch manchmal so. Man muss ja auch nicht alles davon mögen.
Ja, und ich fand aber diesen Gedanken, das herzhaft zu verwenden, eben ganz schlau. Ja. Und hatte dann daraufhin mir überlegt, ich versuch's mal eher mit so einem Pesto, weil da kann ja allerhand rein. Und da war auch der Giersch mit dabei und hat mich sehr überrascht. Also ich war echt überrascht, dass der Giersch in dem Pesto so eine gute Figur gemacht hat. So ganz herzhaft, so ganz deftig.
Ich finde, Giersch kann sich geschmacklich auch gut zu einer Petersilie verwandeln. Mhm. Wenn man daran, man ist nah zusammen, finde ich, vom Geschmack her.
Ja, man kann da so ein bisschen hindenken. Ja.
Und überhaupt so mit, ne, mach Käse und Salz drauf und dir wird alles schmecken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Trick. Und ich finde auch einen ganz guten Tipp von dir, zu sagen, vielleicht einen Anteil erstmal zu nehmen und den zu verwenden und sich jetzt nicht irgendwie ausschließlich nur noch mit den Kräutern zu ernähren. Was ich ja auch sehr hübsch finde, mal von dem dekorativen Aspekt gesehen, einfach die Blüten mit in den Salat vielleicht zu schmeißen. Also jetzt hier so Gänseblümchen beispielsweise. Die können doch auch eigentlich was, oder? Die sind doch nicht nur einfach nur essbar. Ich finde, man denkt immer, ja, die Menschen essen jetzt die Blüten, einfach weil es geht. Das ist so ja aber gar nicht. Die können was.
Genau. Gänseblümchen haben wir ganz viele Schleimstoffe. Die sind ja, gehören ja zu den ersten, die so rausgucken im Frühjahr und die für uns da sind. Und Schleimstoffe sind ganz typisch super für die Atemwege, für gereizte Atemwege. Und Gänseblümchen hat man traditionell auch ganz viel für Haut benutzt, für Hautpflege. Also Auszüge gemacht und für Ekzeme, für alles, was juckt und trocken ist. Und die Blätter vom Gänseblümchen, wenn du das mal probierst, finde ich, 1:1 wie Feldsalat. Lässt sich also super essen. Ist so das Erste, was kommt. Und das ist wirklich, wenn man sich einmal damit beschäftigt, die Natur zu lesen, das Erste, was kommt, ist das Erste, was wir brauchen, wenn sich das Wetter ändert. Das ist so spannend, wenn du da tiefer eintauchst, dass das alles, es macht alles so viel mehr Sinn, als wir glauben.
Das heißt, weil die Sachen da sind, sind sie wie so ein Indikator dafür, dass, ja, dass wir uns jetzt mit diesen Inhaltsstoffen sozusagen vorbereiten auf, weiß ich nicht, den Frühling oder wie auch immer, wie ist das gedacht?
Die Winterzeit ist ja schon irgendwie eine Zehrzeit für uns, ne? Wir kriegen weniger Sonne und wir kriegen auch natürlicherweise weniger Nährstoffe, denn es wächst nicht mehr so viel rein, wenn wir es richtig machen würden, ne? Wir würden nur Rüben und Kohl essen, das lässt sich einlagern. Und dann müssen wir ja wieder auftanken. Das Wetter schwankt, im Frühling werden erstmal alle wieder krank, wir müssen das Immunsystem wieder ein bisschen aufwecken. Und wir vergessen halt immer, wir sind Teil dieser Natur. Das ist eine Symbiose. Wir sind nicht besser als diese Pflanzen. Mhm. Wir tun immer so, wie wir sind die Menschen und wir gehen jetzt raus in die Natur. Nee. Wir gehören da dazu und wir brauchen das. Also so wie eine Kuh um ein bestimmtes Kraut drumherum frisst, weil sie weiß, das brauche ich nicht oder das tut mir nicht gut. So ist das auch für uns. Also wir spüren das instinktiv, wenn wir es denn wieder spüren und uns die Möglichkeit geben. Und wir müssen gucken, was passiert da draußen. Da können wir noch so in unserer Wohnung sitzen, da draußen ist das, was wir brauchen.
Und wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich so intensiv damit auseinanderzusetzen? Also ich meine, du bist ja nicht eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, oh, ich bin jetzt irgendwie Kräuterhexe. Ist auch so ein fieses Wort, ne? Ist auch von früher damals. Nein, aber ich assoziiere das so ein bisschen.
Ja, ich spiele da extra damit,
ja.
Weil ich das gut finde und weil ich das albern finde, da, was Böses dran zu sehen. Ja, also wie viel Zeit hast du?
Für dich ganz viel.
Also grundsätzlich ist es so, das Thema Gesundheit hat mich schon immer interessiert und getriggert und das Thema langes Leben. Also heute kennt man es ja als Longevity-Trend, aber im Grunde ist es ja etwas, was wir Menschen schon immer wollen und wir sind schon immer auf der Suche danach, wie wir uns besser fühlen, wie wir lange gesund sein können. Und das ist etwas, was mich schon immer beschäftigt hat. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, sitzt man irgendwann automatisch im Garten.
Ja.
Vor allen Dingen, weil dieser Longevity-Trend eben schon früher ein Trend war. Und man sich schon früher damit beschäftigt hat, was ist gut für uns. Und dann kommt man schnell zu den Heilpflanzen und zu dem Ursprünglichen. Und davon geht so eine Faszination aus, dass ich dann gedacht habe, das muss ich studieren. Und habe dann neben dem Beruf angefangen, Heilpflanzenkunde zu studieren tatsächlich.
Irre. Und sag mal, da bist du ja jetzt auch genau die Richtige zum Thema Beauty-Routine, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt alle Hörerinnen und Hörer interessiert. Mir ist das aber egal, weil ich habe jetzt einmal die Gelegenheit nachzufragen. Es gibt ja so viele Cremchen und so, die man drauf macht, ne? Also ich jetzt zum Beispiel. Ich kann jetzt mal mit offenen Karten spielen. Ich bin jetzt 40 geworden und ich mache ganz viel immer drauf. Also ich habe da meine Routinen und dann mache ich hier noch ein Cremchen und da und dann denke ich, wow, also jetzt ist die Haut ganz besonders toll. Jetzt habe ich ja natürlich auch einen mega schönen Garten, einen Kleingarten voller Wild Wuchs, unter anderem eben auch die Klassiker, die wir uns jetzt hier aufgeschrieben haben. Wir haben mal so eine kleine Hitliste gemacht. Da ist der Spitzwegerich drauf und genau, die Vogelmiere zum Beispiel und viele andere Sachen. Hast denn du was, wo du sagen würdest, ey, das ist ein richtig guter Tipp für die Haut, da kann man sich schnell was machen, irgendein Wildkraut, was da gut geeignet ist?
Na, grundsätzlich ist der Spitzwegerich super, wenn es um irgendwelche Hautirritationen geht. Mm. Es ist ja so, dass es so ein Klassiker ist für Mückenstiche, für Brennnesselverbrennungen, aber auch für Wespenstiche, dass man den Spitzwegerich nimmt, die Blätter sofort in den Händen zerreibt und auf die Wunde gibt. Innerhalb von 5 Sekunden wirst du nichts mehr spüren. Das juckt nicht mehr, das tut nicht mehr weh.
Das wusste ich nicht.
Mit dem Move habe ich meinen Mann von dem Thema überzeugt, weil er so verblüfft war davon, dass das wirklich funktioniert. Und auch meine Tochter verarztet inzwischen alle umliegenden Kinder. Sobald was passiert ist, läuft sie mit dem Spitzwegerich durch die Schule und versorgt die. Weil das hat wirklich so einen extrem antibakteriellen und entzündungshemmenden Effekt. Und der Juckreiz sofort weg.
Toll.
Und wenn du das jetzt im Großen benutzen willst, gerade für irritierte Haut oder für Haut, die sehr gestresst ist, weil du vielleicht dir ein bisschen zu viel Kosmetik aufgeladen hast und deine Haut das gar nicht so wollte. Aus Spitzwegerich kann man sich auch eine super Gesichtsmaske machen.
Ja, erzähl mal.
Ja, habe ich im vergangenen Jahr erst gemacht, habe ich wirklich mir einfach erfunden.
Ja, cool.
Und habe den Spitzwegerich mit einem Joghurt in den Mixer reingetan und habe das dann aufgetragen. Sieht total irre aus.
Geil.
Aber ist richtig ein toller Effekt. Und je nachdem, was du brauchst, ne, kannst du Öle hinzufügen oder eben nicht, je nachdem, wie fettig du das möchtest. Aber das ist schon eine richtig gute Pflanze. Grundsätzlich beim Thema Hautpflege, weil ich dich total verstehe, ne? Ich war früher auch so ein Opfer und habe mir immer den neuesten Schrei gekauft. Und nicht nur, um hübsch zu sein, sondern weil es auch Spaß macht, als Frau sich zu pflegen.
Ja.
Das ist aber einfach nicht gut.
Also
viel hilft halt leider gar nicht viel. Es macht die Sache schlimmer. Also sich zu reduzieren und so ein bisschen zu gucken, was haben die früher gemacht, ist tatsächlich gar nicht so schlecht.
Okay, also diesen Tipp werde ich auf jeden Fall aufnehmen, den Spitzwegerich. Ich bin ja sowieso ein bisschen Fan geworden, weil ich den letztes Jahr entdeckt habe. Also mein Kind nimmt nicht so gern irgendwelche Medizin, ne? Also überhaupt gar nichts eigentlich. Und dann habe ich geguckt, okay, was kann ich machen? Und da waren eben so Sachen auch mit so Oxymehl-Geschichten, die so mit Honig und Essig funktionieren. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Und da war der Spitzwegerich im Thema, so bei so bronchialen
Sachen. Genau, es ist auch eine klassische Hustenpflanze.
Und da war ich ganz überrascht. Ich habe mir mit diesem Oxymehl, ich habe das auch probiert und habe da noch ein bisschen was anderes reingeschmissen, damit ich das Zeug irgendwie vom Herbst loswerde. Also alles, was ich gefunden habe, Thymian und weiß ich nicht, und habe gedacht, okay, das tue ich da alles rein. Aber den Spitzwegerich, den habe ich mir abgepflückt und habe den getrocknet und habe den mir in ein extra Schraubglas gepackt und habe den immer dann, wenn es irgendwie Erkältungszeit war und es hier Probleme gab, wurde der mit beigemischt.
Mhm.
Und ich würde behaupten, ich habe diesen Effekt also gespürt. Ich konnte damit die Beschwerden, sage ich mal, lindern und war wirklich vollkommen überrascht. Und das ist jetzt also mein persönliches Lieblingskraut im Rasen, ist der Spitzwegerich. Und der blüht so niedlich. Also können wir bitte reden über diese kleine Bommel oben, die wie so ein kleines ovales Ei aussieht und oben kommen diese kleinen weißen Pünktchen so drumherum. Das sieht doch ganz süß aus.
Ja, und ne, das ist noch nicht alles. Wenn diese kleinen Bobbel oder wie du das genannt hast, sich dann irgendwann verwandeln in Samen, dann kannst du die schön abstreifen davon und kannst sie nutzen als Leinsamen in deinem Müsli. Haben eine ähnliche Quellwirkung und haben ja diese Schleimstoffe, die in den Blättern auch schon sind und bei Erkältungen helfen. Und das ist halt das Tolle daran, in jedem Stadium findest du was Tolles am Spitzwegerich. Du das im Spätsommer einsammelst und dir in kleine Gläschen tust, kannst das nutzen, kannst dir deine Brote einbacken, in dein Müsli tun.
Toll.
Und das, ja, es ist wirklich toll.
Und den neuen Tipp, den ich jetzt auch dazu habe, dass man da auf Mückenstiche und auf so Wespenstiche und so reagieren kann, das werde ich auf jeden Fall probieren, weil das passiert ja doch mal, dass man irgendwie, ich bin so ein bisschen anfällig für Kriebelmücken, diese aufgerissenen Geschichten da.
Das war ganz fies.
Ach, das ist unangenehm. Aber wenn das dagegen hilft, also dann wirklich Hut ab, meine Liebe, ich bin sehr gespannt. Wir haben über das Gänseblümchen gesprochen, über den Giersch, aber ich habe hier noch die Vogelmiere zum Beispiel stehen. Das ist doch auch eine ganz coole Sache, oder?
Ja, also Vogelmiere ist, rate ich immer vielen als Einsteigerkraut. Wenn sie anfangen wollen, Wildkräuter zu essen, unbedingt damit anfangen, weil die sehr gefällig schmeckt für unseren verwöhnten Gaumen. Die schmeckt so ein bisschen nach diesen winzigen Babymaiskölbchen und so ein bisschen erbsig und ist super, also ist ganz gut zu erkennen, ne? Und ist von der Konsistenz her nicht so schwierig zu kauen. Und schmeckt gut. Also ist eine ganz gute Sache für den Einstieg. Und das Spannende bei der Vogelmiere ist, die könnt ihr ganzjährig finden und ernten. Vogelmiere wächst sogar unter der Schneedecke weiter.
Cool. Mhm. Und sag mal, weil du gerade gesagt hast, für den Einsteiger gut zu erkennen, vielleicht zum Abschluss noch mal kurz, oder so ein bisschen dieser Blick in die Verwechslungsecke, kann denn jetzt eigentlich so richtig was schiefgehen bei dieser Wildkräutersammelgeschichte?
Also so richtig dolle, es ist eher unwahrscheinlich. Gibt natürlich ein paar Sachen, zum Beispiel das Schöllkraut würde ich nicht essen wollen. Auch die berühmte Butterblume bitte nicht essen. Typische Hahnenfußgewächse sind das. Ich würde jedem dazu raten, dass er einfach mal eine Wildkräuterwanderung macht. Gibt es in jeder Stadt. Mhm. Gibt es Kräuterpädagoginnen, man wird rumgeführt, man wird ein bisschen rangeführt. Da kann man auch, ich sage jetzt mal, unter Aufsicht das erste Mal so etwas essen und fühlt sich auch ein bisschen besser. Und damit startet man ganz gut rein. Und beim Thema Bärlauch sammeln, ne, da gibt es auch noch so ein paar Verwechslungspartner, wo man aufpassen muss. Aber ich sag jetzt mal, bei dir im Rasen gibt es sehr wenig, was du nicht essen kannst.
Eine Frage hätte ich dann noch, da ist mir gerade noch das Schaboxkraut eingefallen. Da gab es doch irgendwie, ich habe bei mir relativ viel in einer Ecke, da ist doch irgendwie die Geschichte, wenn das blüht, soll man es nicht essen? Ist das so oder ist das eine Mär?
Ja, nein, das ist tatsächlich so. Das Schaboxkraut hat dann einen Giftstoff in sich drin angereichert. Das sollte man dann nicht mehr essen. Es kann den Magen reizen. Jetzt muss ich dir aber sagen, wenn du es dann isst in einer kleinen Menge, du wirst nicht umfallen. Hm. Der Giftstoff ist da schon drin, auch wenn das noch nicht blüht. Er wird nur konzentrierter in der Blüte. Es ist ja das Erste, was kommt, das Schaboxkraut, und hat ja so viel Vitamin C. Deshalb heißt es Schaboxkraut. Schabock kommt von Skorbut. Skorbut, Vitamin-C-Mangel, dagegen wurde das eingesetzt.
Toll. Hm. Das hat alles immer einen Sinn, oder? Also ja. Wir sollten uns nicht vom Schaboxkraut ein Blütendrink machen, aus rein Schaboxkrautblüten. Das sollten wir nicht machen. Aber wenn wir jetzt mal ein Blättchen essen, obwohl daneben schon eins blüht, kommen wir auch nicht um den Verstand.
Nein, das ist eben das Typische so. Ne? Die Menschen sind immer so panisch. Auch so, kann ich das noch essen, wenn das blüht? Bei den Kräutern und bei den Pflanzen ist es mehrheitlich gar nicht so schlimm. Ja, es wird bei bestimmten davon abgeraten, aber es ist erstmal grundsätzlich so, dass man nicht gleich umfallen wird. Also es werden manchmal bei der Natur Dinge als absolut Gift behandelt, wo ich mir dann denke, okay, lest lieber die Packungsbeilage von dem Zeug, was ihr sonst esst.
So, liebe Michelle, wir sind tatsächlich jetzt am Ende dieser unglaublich spannenden Folge angekommen. Wenn ihr dazu jetzt irgendwelche Fragen noch offen habt, kein Problem, ihr besorgt euch einfach das Buch Der Tod hat Angst vor Löwenzahn von Michelle Ziegelmann und da werdet ihr alles weitere erfahren. Außerdem könnt ihr auch Themen zu uns schicken. Wenn ihr Ideen habt für eine schöne Podcast-Folge, dann schickt mir die doch gerne an kompost-und-konfetti@mdr.de. Da freue ich mich sehr. Und ansonsten hört immer schön weiter. Kompost und Konfetti, den ARD-Garten-Podcast in ARD Sounds. Danke, Michelle.
Gerne. Tschüss.
Ciao. Und dann habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.